Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute ein Mann, der sich vor allem der neuen und auch der neuesten Kunst verschrieben hat. Vielen heute berühmten Künstlern hat er Ausstellungen ermöglicht, als die noch gar nicht so bekannt waren, ist ihnen ein Wegbegleiter geworden. Sein Spezialgebiet ist die Videokunst. Der Kunsthistoriker und Kurator Wulf Herzogenrath ist bei uns. Willkommen.
Ja, ich danke.
Herr Herzogenrath, Sie haben über 700 Ausstellungen gestaltet. Kaum jemand hat so viel Erfahrung wie Sie. Aber gerade hat in der Berliner Akademie der Künste eine sehr besondere Schau begonnen. Magic Media, Media Magic. Und da lassen Sie sich insofern ein bisschen ins Leben und vielleicht auch ins Herz gucken, als da Videokunst, Zeichnungen, Bilder und Schriftstücke aus Ihrem eigenen Archiv stammen. Gestern Abend war offiziell die Eröffnung. Waren Sie nervöser als sonst?
Das gebe ich gerne zu. Es war natürlich schon eine andere Ausstellung. Und so, wie Sie sagen, man öffnet sein Jackett und guckt tiefer als die Oberflächen, weil man doch sehr viel zeigt, was so einen 50 Jahre lang beschäftigt hat oder eben kürzer natürlich. Auf der anderen Seite die Dinge, die sonst so in Akten eingeordnet sind, sieht man sich nicht an. Und jetzt plötzlich ist doch so eine ganze Reihe Dinge einfach mal zusammenzusehen, was man sonst nie hat.
Blick aufs eigene Leben. Gestern Abend um 21 Uhr ging's los. Wie lang ging die Fete?
Ja, ein berühmter DJ, den ich natürlich nicht kannte in meinem Alter. Aber der hat dann noch um 21:45 aufgelegt und die Stimmung war prima. Also ich bin dann doch um 11 gegangen. Ich bin sicher, dass es noch weiter ging, weil es ja Ende der Art Week war und viele Eröffnungen dazu kamen.
Unser Gast ist einer der bekanntesten Kunsthistoriker und Kuratoren, Wulf Herzogenrath. Stationen seiner Karriere waren der Kölnische Kunstverein, die Bremer Kunsthalle, die Neue Nationalgalerie in Berlin. Und seit seiner Pensionierung leitet er die Sektion Kunst in der Akademie der Künste ehrenamtlich als Direktor. Und derzeit gibt es eben in der Berliner Akademie eine Ausstellung, die Einblick gibt in sein eigenes Archiv. Darunter sind Werke zu sehen von Nam June Paik, von John Cage, von Marcel Duchamp und vielen anderen. Und zugleich bietet diese Ausstellung Magic Media, Media Magic einen Überblick über 50 Jahre Videokunst. Herr Herzogenrath, arbeiten mit bewegten Bildern, mit Ton, mit Zeit. Was begeistert Sie immer wieder neu an dieser Kunstform?
Vielleicht das Stichwort, das Ganzheitliche. Wenn ich ein Bild gucke, sehe ich eine flache Komposition, die mich begeistern kann, Inhalt. Wenn ich ein Videoband, nennen wir es jetzt mal so, sonst sagen die Leute heute ein digitales Werk oder ein Bewegtbild, aber dann fehlt wieder der Ton, also ich sage ruhig weiter Video, dann ist es ganzheitlich, dann ist es Ton, ist wichtig, es ist die Zeitabfolge, die neue Erzählweise, die dort möglich ist, weil die anders ist als das Fernsehen oder auch die Filme. Von daher ist das sowas, was mich als Mensch ganz anspricht.
Wenn nun ein junger Mensch, Generation Smartphone, die machen sich ihre Filmchen alle selber, wenn der jetzt durch die neue Ausstellung geht mit Videokunst, was vermuten Sie, wo bleibt er oder sie spontan stehen und staunt?
Also staunt sicher bei Dingen, die in den 70er Jahren die Künstler gemacht haben mit den ganz einfachen technischen Mitteln, also Blue Box. Ich weiß nicht, ob das unsere Hörer noch wissen. So in der Tagesschau wird ein zweites Bild dazu geblendet, weil eine grüne oder blaue Wand da ist und dann kann man das elektronisch machen. Das haben Künstler nutzen können. Zitate aus dem Fernsehen, aus technologischen Dingen. Das heißt, der Zuschauer kennt einige Details und der sieht, wie Künstler damit was anderes machen, als er es eben aus dem Fernsehen gewohnt ist und als er auch in großen Filmen im Kino sind andere Narrationen. Von daher ist das lebendiger, cooler, anders und dann ist er fasziniert. So saßen gestern viele Junge und haben mit dem Smartphone selber das wieder aufgenommen und guckten dann im Smartphone das Video an.
Das ist auch wieder eine Spiegelung in der Kunst. Nun ist ja Videokunst verhältnismäßig junges Gebiet und zugleich, wenn man auf die technischen Geräte schaut, mit denen sie gemacht wurden, das sind heute uralt Fernseher, ja, wo kein Mensch mehr weiß, wo ist der Knopf zum Anstellen, Videotapes, für die es heute keine originalen Player mehr gibt. Mussten Sie eigentlich für die Ausstellung so technisch auch ein bisschen Archäologie betreiben?
Ja, das hat zum Glück dann das Archiv selber gemacht, das Archiv der Akademie der Künste, was ja 300 Jahre alt ist, wie die Akademie oder über 300. Und sie sind natürlich interessiert, selber im technischen Entwicklung eigentlich auch zu bleiben. Und das war auch ein bisschen der Grund, jetzt das Archiv sozusagen zu schenken, damit die damit so sachgerecht umgehen, wie das technisch heute sein muss.
Aber die mussten erstmal graben nach Geräten, mit denen
auch
man das alles abspielen kann. Und hat da so ein kleines, inzwischen schon Technikmuseum anbei.
Und es ist eben auch so, dass die Künstler wie John Jonas oder Wally Export, große Altmeisterinnen, sage ich jetzt mal bewusst, seit 40, 50 Jahren, dass die auch bestimmte Werke, die in meiner Sammlung plötzlich einmalig wohl sind, dann nutzen konnten, weil sie selber das gar nicht mehr hatten. Also von daher ist auch das Herausarbeiten natürlich wichtig, dass es erhalten bleibt, auch für die Künstler selber.
Mhm. Sie sagten, Sie begeistert immer dieses Zusammengehen von Technik, vom Blick, von Bild, Ton und Zeit. Und ein Videokunstwerk kann im Idealfall mehr als ein statisches Bild kann. Können wir uns mal ein Beispiel suchen, dass Sie sagen, ein Videowerk, das uns heute, 2019, wirklich was angeht?
Es ist ein Band von Peter Campos, ein Amerikaner, der Psychologie studiert hat und der diesen Effekt dieses Bluescreens nutzt, indem er, ich glaube, es kann sich jeder sehr gut vorstellen, man sieht seinen Kopf und er schminkt sich eine grüne Farbe ins Gesicht, aber wir sehen nicht eine grüne Farbe, sondern in dieser Farbe wird das zweite Bild von etwas schrägem Standpunkt das Gesicht eingespielt. Das heißt, er schminkt sich ein zweites Gesicht über. Das fasziniert natürlich, weil jeder kennt sein Schminken und da mache ich mich anders und jünger oder schöner oder was auch immer. Und hier mache ich mir ein ganz neues Gesicht. Die Frage, wer bin ich wirklich, was ist meine Identität? Das ist etwas, was 1973 neu war, aber heute genauso und gerade Jüngere, glaube ich, mit ihren ganzen Selfie- und Identitätsfragen auch besonders angeht.
Und dann schaut man und denkt über sich unwillkürlich nach. Ja. Nun sind da ja Werke versammelt, da schlackert man mit den Ohren. Ja, Pike, Duchamp, Gerhard Richter, Cage, alles ist da. Wie sind Sie zu den Sachen gekommen, Herr Herzogenrath? Denn auch ein gut dotierter Kurator kann das, nie abbezahlt kriegen, wenn er das kaufen muss.
Na, es sind natürlich, also einiges ist eben sehr früh gekauft. Oder aber eben doch vom Künstler geschenkt und für Texte und für bestimmte Arbeiten. Und gerade Pike war da eigentlich ganz großzügig und interessiert, dass es eine bestimmte Werk dann doch bei seinem europäischen Kurator sozusagen auch blieb. Und so ist, glaube ich, die Ausstellung am Pariser Platz so etwas wie eine kleine Retrospektive und man sieht von den Anfängen 1961 mit Stockhausen so eine Performance bis eben zu den ersten Entwürfen für große Videoskulpturen und den Kölner Dom aus Fernsehern zu machen, so einen ganz schönen Überblick.
In der Akademie der Künste in Berlin ist ein Teil seiner Sammlung und seines Archivs zu sehen. Herr Herzogenrath, mich hat was anderes noch sehr fasziniert. Sie haben akribisch Gästebücher geführt. Also bedeutende Künstlerinnen und Künstler haben Ihnen nicht nur Werke geschenkt, die heute kein Mensch mehr bezahlen kann, sondern Sie haben auch Einträge hinterlassen, Kommentare. Wer war denn ein besonders eindrücklicher, gewitzter Gästebuchschreiber?
Auch da will ich gar nicht welche hervorheben, außer den meinen Helden wie Nam June Paik und John Cage, weil manche haben, wie Joseph Kosuth, der Konzeptkünstler, die letzte Seite genommen und dann draufgeschrieben, wenn du denkst, das ist Kunst, dann reiß es raus. Wenn du denkst, es ist die letzte Seite des Buches, dann lass sie drin. Das ist natürlich ein wunderbares Konzeptstück, was mit dem Thema eines Buches selber spielt. So sind ganz unterschiedliche Dinge. Die Idee seit 1970, natürlich im Kunstverein oder im Museum, kommen die Künstler, man macht Ausstellungen, man macht Diskussionen und dann bitte ich immer, was ist jetzt in ihrem Kopf? Und dann war Klaas Oldenburg, der wunderbare Popkünstler, guckte mich dann so an, wofür ist das? Willst du das an der nächsten Ecke verkaufen? Das hat er nicht gesagt, aber der Blick war so. Und dann musste ich schnell was erfinden. Und dann kam mir die Idee, zu meinem 84. Geburtstag will ich mein Leben durchblättern. Wer habe ich eine Ausstellung gemacht? Oh, und das fand er gut. Und dann hat er kleine Kerzen 84 Stück gemacht und schrieb Happy Birthday.
Das hat ihn ein Leben lang Spaß gemacht, diese Gästebücher. Wann sind Sie damit angefangen?
1970.
Und dann immer ganz systematisch, jeder musste sich
irgendwie
verewigen.
Jeder musste und jeder macht es auch.
Also das macht ja auch Spaß.
Es sollte auch immer sofort sein. Nicht, ach, ich kann das ja später machen. Nein, jetzt. Damit die Idee, die jetzt gerade an dem der Künstler, Künstlerin arbeitet, soll sozusagen sich niederschlagen. Und da kommt auch, das macht das Archiv der Akademie, eine App, die, glaube ich, so in 2-3 Wochen dann zugänglich ist für alle die, wo die Künstler erlauben, also erreicht wurden überhaupt, um Erlaubnis zu fragen, weil es ja ein Archiv sehr urheberrechtlich ordentlich arbeitet.
Das macht dann bestimmt viel Freude, sich anzuschauen. Herr Herzogenrath, ich greife mal, Sie haben sie selber genannt, eben zwei Ihrer Helden, der bekanntesten Künstler heraus, Nam June Paik und John Cage, die einander ja auch kannten. Was waren das menschlich für Begegnungen? Wie ist das, wenn man so einen Weltstar trifft und sich so ein bisschen gegenseitig abtastet?
Ja, fangen wir mit Cage, dem Älteren, an. Das ist ja wie, wenn man Duchamp als den Großvater nimmt, ist Cage dann die Vatergeneration. In den 40ern, also 1940er, 50er Jahren, der sicher wichtigste Avantgardist, der
alle Künste verbunden hat, eben. Die Musik, die bildende Kunst,
und mit Technologie,
Bild zusammen war auch, der Zufall war sein Werk.
Mit Radio gespielt hat, der Zufall war für ihn ganz wichtig, das heißt Participation, die Teilnahme des Betrachters.
Aber wie war das, als Sie ihn getroffen haben? Wie ist er auf Sie zugegangen? Wie sind Sie auf ihn zugegangen?
Ein ganz entspannter, ich habe in meinem Leben kaum einen so entspannten, ruhigen, interessierten, an allem, was man selber macht, interessierten, offenen Künstler erlebt, der einfach akzeptiert, dass es unterschiedliche Menschen gibt. Diese Entspanntheit ist wirklich bewundernswert und ein Künstler, der ja wohl in den 50er Jahren, wie so schön die Geschichten heißen, ein einziges Hemd hatte, was er dann abends immer wusch. Und deshalb hat Nam June Paik bei seiner Aktion 1961 dann doch nicht ihm das Hemdzipfel abgeschnitten, was er eigentlich wollte, sondern nur die Krawatte. Das war eine
aus Geschichte, Rücksichtnahme.
Aus Rücksichtnahme und gleichzeitig als Verehrung des Jüngeren gegenüber dem Älteren, der eben, das ist dann alles in der Ausstellung auch zu sehen mit Materialien aus dem Archiv, ein Katalog, 1965 hat Cage schon einen Text über Paik geschrieben.
Nam June Paik ist ja auch ein hochkultivierter Witzbold. Ne? Viele kennen diesen Satz, when too perfect, lieber Gott, böse. Bemalt den Kölner Dom mit lauter Videofernsehern. Mhm. Also man lacht im ersten Moment und fühlt sich sofort beobachtet. Dieser besondere Witz, strahlt er den auch als Mensch aus?
Ja, und er hatte immer ein Pulli um den Bauch. An seinem Hosenträger hing die Uhr extra und seine Schuhe waren auch, sagen wir mal, solche Latschen, dass er eher, so, sagen wir mal, anders aussah, wenn wir in die Kneipe bei der Tant gegenüber dem Kölnischen Kunstverein gingen, war immer erstmal so ein erschrecktes Gucken, was ist das für ein Asiate? Wir reden ja von den 70er Jahren. Da war Köln auch noch nicht so, sagen wir mal, so international. Und von daher war immer eine humorvolle Reaktion von ihm selber auf diese etwas erschreckte Situation.
Die Kunst, gerade die Videokunst, wurde ja am Anfang, ich sag's vorsichtig, mit sehr spitzen Fingern betrachtet. Also Sie, Herr Herzogenrath, waren der Herr der Schirme. Das war nicht so besonders nett gemeint. Und es war die Kunst, der man den Stecker ziehen konnte. Kann man ja auch. Wenn man den Stecker rauszieht, ist nichts mehr zu sehen. War das eigentlich die Kämpfe anfangs um die Videokunst? Das muss eine ganz andere, muss richtig zur Sache gegangen sein. Wie erinnern Sie das?
Ja, ich glaube auch ein gewisser Neidfaktor war bei manchen Kollegen. Wir haben diese Ausstellung Projekt 74, wo wir auch so einen Zusammenschnitt von dem Videokatalog in der Ausstellung haben, haben meine eigenen Kollegen den Videobandteil mit den Abbildungen über Wochenende einfach rausgeschmissen und gesagt, das ist doch langweilig, das interessiert doch keinen. Und darauf habe ich wutentbrannt, obwohl wir eigentlich auch als Kunstverein kein Geld hatten, dann den Katalog selber produziert, liegt auch in der Ausstellung. Das heißt, es war, ich glaube, auch so eine Art von Neid, weil das Publikum zwar vielleicht nicht alles verstand und begeistert war und das kaufen wollte, aber spannend ansehen wollte und vor einem Monitor eher stehen blieb als vorm Bild und die lieben Kollegen dann, ja, sagten, warum muss das jetzt in die Kunst hinein? Die Fotografie, muss man sich ja auch noch mal klar machen, hat auch über 100 Jahre gebraucht, bis sie als künstlerisches Medium überhaupt anerkannt wurde.
Die Videokunst, hat sie es inzwischen geschafft? Ist sie da, wo sie ihrer Meinung nach hingehört?
Auf jeden Fall. Wenn wir Dokumenten, Biennalen angucken oder einfach die Artweek-Aktivitäten gestern Abend waren, großartige Ausstellungen im Kunstverein, in Galerien, in Privatsammlungen wie Frau Stoschek. Das ist alles Video und von daher ist das voll angekommen in der Kunstszene.
Wulf Herzogenrath, Kunsthistoriker und Kurator, besucht uns. Er ist Jahrgang 1944 groß geworden in einem Elternhaus, bei dem es eigentlich viel um Gestaltung ging. Der Vater Buch- und Kunsthändler, die Mutter Buchbinderin. Herr Herzogenrath, haben Sie schon im Elternhaus sehen gelernt?
Ja, ich war auch noch Einzelkind. Das heißt, ich wurde immer brav mitgenommen und ich war auch immer brav dabei. Und da wissen wir ja, habe ich bei meinen eigenen Kindern gesehen, dass dann irgendwann mit 13, 14 eher so eine Gegenwelle kommt. Aber man kriegt eben doch unglaublich viel mit und das prägt. Ich glaube, das kann man nicht verhindern, selbst wenn man meint, jetzt will man nicht wieder in ein Museum oder in der Kirche.
Auch schon den genauen Blick. Junge, schau dir mal das Bild an und auf Einzelheiten und auf Szenen in Bildern. Das alles schon zu Hause
gehört
gelernt.
Dazu, ja. Da habe ich Glück gehabt.
Sie wollten aber ein bisschen ausbrechen dann doch. Sie wollten erst Architektur studieren. Es ist dann doch Kunstgeschichte geworden. Wieso haben Sie auf Ihren Ausbruch nicht bestanden?
Ich glaube, dass ich schon da verstanden habe, dass ich eben nicht ein Künstlertyp bin, sondern eher der Rüber und vermittelnd, dass das meine Stärken sind und nicht das Eigenschöpferische. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir sehen das bei manchen Kritikern, die dann doch lieber wieder Künstler werden wollen, weil es der höhere Rang ist. Ich bin gerne Vermittler und mir reicht das und möchte nicht noch selbst Künstler sein.
Nie auch mal, ich meine, das kann man ja auch nur für sich, man muss das ja niemandem zeigen, nie auch mal eine Videokamera oder ein Pinsel geschwungen oder gezeichnet, also, gar nichts.
Man muss ich gebe ja zu, dass ich so mit Foto mal sowas wie Künstlerisches gemacht habe und dann selber aber merkte, das hat dann schon X oder Y auch gemacht und das Schöpferische muss eine Intensität haben, dass man es machen muss. Und das war bei mir nicht. Ich liebe die Vermittlung zwischen Kunstwerk und Betrachter.
Ist ja auch eine Stärke, wenn man weiß, die anderen haben fürs wirkliche Ausdrücken noch die besseren Ideen. Sie können ihnen ja helfen, diese Ideen zu verbreiten. Wie war das eigentlich, Herr Herzogenrath, in Ihrem eigenen Kunststudium? Spielte da die Moderne eine Rolle oder fing man im Mittelalter an und spazierte brav bis zu, sagen wir, Picasso und hörte dann auf?
Wir reden ja von Mitte bis Ende 60er Jahre. Da war die Moderne eigentlich überhaupt nicht da. Mein großer Lehrer Herbert von Einem, der Fachmann für Renaissance und 19. Jahrhundert war, hat in seinem ganzen akademischen Leben nur 3 Studenten erlaubt, in Anführungsstrichen, ein Thema des 20. Jahrhunderts zu wählen. Das ist heute gar nicht mehr vorstellbar.
Sie haben promoviert über den Bauhauskünstler Oskar Schlemmer. Das war schon ganz, ganz, ganz schrecklich modern.
Das war ganz schrecklich modern für ihn. Auch mit dem Hinweis, was ich auch hinterher erst verstanden habe, dass er gar nicht so falsch ist, dass natürlich 70 Jahre nach Tod die Urheberschaft auch bei der Witwe oder den Kindern bleibt und dass damit ein Einfluss auf die Kunstgeschichte genommen werden kann, wenn da drin was steht, was die nicht wollen. Oder dass der Künstler selber seine Datierungen vordatiert und natürlich als Urheberrechtsinhaber eine gewisse Macht hat, diese Fälschungen im wahrsten Sinne des Wortes zu machen. Also das habe ich damals natürlich nicht ganz verstanden und heute promoviert manche über einen 35-jährigen jungen Künstler.
Bisschen Schutzbehauptung sind es ja auch, diese 70 Jahre. Ne? Man kann zwar nicht ganz so wühlen, wie man möchte, aber es ist natürlich auch dann immer schnell in die zu moderne Ecke gestellt. Bei Ihnen war's?
Man ist eher Begleiter eines Künstlers, was ja auch wunderbar ist, aber es ist nicht Kunstgeschichte im alten, klassischen Sinne.
Sie haben, das ist ja für Sie wegweisend gewesen, über einen Bauhauskünstler promoviert, waren Bauhausfachmann. Und irgendwie haben Sie diese Kenntnisse übers Bauhaus, es gab einen grundlegenden Katalog, 50 Jahre Bauhaus damals, auch zur Videokunst gebracht, wenn ich das richtig weiß.
Völlig richtig. Also ich war der Jüngste im Volkmann Museum, 71. Und die Kollegen, Herr Direktor und der Hauptkustos Dieter Honisch, sagten, du bist hier der Jüngste, aber du hast doch auch über Bauhaus promoviert, Kunst und Handwerk, Kunst und Technik, eine Einheit. Also hier ist die neue Technik. Und wenn das Bauhaus weiter existiert hätte können nach 1933, wäre sicher das Stichwort Medien wichtiger geworden als. Und so kümmere dich doch mal, was man mit einem Videostudio, das dem Volkmann-Museum geschenkt wurde, was man damit anstellen kann.
Und da saßen Sie dann drin zwischen all den Kameras und mussten Leute finden, die die entsprechend bespielen?
Ja, und wir fingen natürlich auch an, erstmal so pädagogische Filmchen zu machen, bis ich dann auch merkte, das muss man lernen, das ist nicht, kann nicht ein Kunsthistoriker nebenbei machen. Und ein Künstler macht damit noch andere Dinge. Damals ein Stichwort Gary Schumm, machte Landart, Konzeptart. Und dann interessierte ich mich, was machen denn Amerikaner damit? Die machen was völlig anderes.
Wären denn die Bauhäusler heute die frechsten Videokünstler, Ihrer Meinung nach,
ja,
wenn wir ein bisschen spekulieren?
Ich glaube ja, dass diese Medienentwicklung, die ja am Bauhaus schon wunderbar ist, über Fotografie, Laszlo Moholy-Nagy, der wunderbare Lehrer, hat auch gleich über Fernsehen sogar schon Thesen veröffentlicht. Wir reden von 1927, 28. War schon angelegt. Und Filme haben viele Bauhäusler gemacht. Also da wäre, glaube ich, eine wunderbare Entwicklung möglich gewesen.
Sie haben damals diesen Katalog geschrieben, 50 Jahre Bauhaus, haben jetzt zum 100. Jubiläum nochmal nachgelegt sozusagen mit einem Buch übers Bauhaus. Das Bauhaus gibt es nicht. Betonung auf das heißt, dass wir müssten eigentlich die Bauhäusler sagen. Klingt ja ein bisschen komisch.
Im Prinzip ja. Meine These ist da, dass es 5 Phasen gibt, die innerhalb dieser 14 Jahre völlig unterschiedlich stilistisch, von der Haltung, von dem Inhalt aussehen und dass diese Wandlung des Bauhauses eben auch deshalb diesem blöden Satz, der Bauhausstil, obsolet macht, weil es kann nicht einen Stil geben. Man muss dann sagen, welchen man meint, diesen frühen expressiven, den streng konstruktivistischen, den funktionalen oder Hannes Meyer, der zweite Direktor, einen sehr sozialistisch-analytischen und wieder völlig anderes, der letzte Direktor, Ludwig Bies van der Rohe, mit sehr auf Baukunst und auf edle Materialien abgestellt. Also fünf völlig unterschiedliche Phasen. Und wenn ich denn sage, der Bauhausstuhl, muss ich genau sagen, welchen meine ich denn.
Trotzdem klingt ja die Bauhäuser doch ein bisschen doof, nicht?
Eben, das ist natürlich die Schwierigkeit.
Aber ist das das, was Sie begeistert hat, dieses Zusammengehen auch da schon, was Sie persönlich begeistert hat, von einer hohen Handwerklichkeit verbunden mit einer Suche nach Neuem, nach künstlerisch Neuem, nach Schönheit auch?
Ja, und dass der Mensch sich selber entwickelt. Also Marcel Breuer hat Stühle entwickelt, in der ersten Phase so einen Indianerstuhl, handgeschnitzt, einen ganz strengen konstruktivistischen Stuhl danach. Und dann ist er einer der Erfinder des Stahlrohrstuhls. Also
durch alle Materialien gegangen.
Durch alle Materialien, durch alle stilistischen Haltungen. Von daher, das andere ist aber auch, das Bauhaus gibt es nicht, ist im Buch auch ein Artikel mit dem, dass es Phasen gab, im Juli 21 mit einer einzigen Stimme von Mitte links, die überhaupt das Bauhaus gerettet hat.
Wulf Herzogenrath hat Lebensstationen als Kurator und Leiter von Museen, unter anderem im Kölnischen Kunstverein, in der Kunsthalle Bremen, in der Neuen Nationalgalerie in Berlin. Und er hat wirklich die größten Künstler der Moderne kennengelernt, hat mit ihnen Ausstellungen gemacht, ist mit ihnen einen Trinken gegangen. Sind da eigentlich wirklich Freundschaften entstanden oder bleibt eine Distanz?
Ja, also das ist in der Ausstellung auch schön zu sehen. Der Schlussraum sind die drei Kölner Künstler, die sozusagen in der Videoszene und darüber hinaus jetzt international geworden sind. Marcel Odenbach, Ulrike Rosenbach, Klaus von Bruch, die eben Fotoarbeiten und eine großartige Videoarbeit zeigen, sodass da der persönliche Kontakt, die Förderung, Freundschaft auch wunderbar entstanden ist.
Da kocht man auch zusammen mal.
Ja, und geht auch wirklich dann mal das Bier trinken, was ich mit John Cage so nicht gemacht habe.
Ich glaube, der gab's nur eher Milchshake, ne, John Cage?
Ja, makrobiotisch.
Oh, das muss man vorsichtig kochen. Immerhin haben diese Bekanntschaften und Freundschaften gereicht, dass sich zwei große Container mit Kunst angesammelt haben, als sie von Bremen nach Berlin zogen.
Da waren natürlich mehr die Bücher alles. Das war der Hauptteil.
Die Gästebücher.
Die Gästebücher auch, aber die ganze Bibliothek, die dann umzog.
So ganz nebenbei haben Sie auch eine Familie mit 6 Kindern, 4 leibliche, 2 angeheiratete. Die sind ja ebenso früh mit Kunst und mit Künstlern irgendwie in Kontakt gekommen, wie Sie selbst als Junge. Hat das auf die Kinder abgefärbt? Gehen die in ihre Fußstapfen oder gerade eben nicht?
Ja, also zu Anfang eben eher ja. Einer ist Filmregisseur geworden, sehr erfolgreich. Und die zwei Jüngsten, denke ich, haben dann eher das dagegen gesteuert, haben BWL gemacht.
So nach dem Motto, ein Verrückter in der Familie reicht. Nein,
so ähnlich.
Herr Wulf Herzogenrath, Sie haben sehr unterschiedliche Aufgaben wahrgenommen. Sie waren lange Leiter des Kölnischen Kunstvereins. Da haben Sie keine Sammlung. Da muss also alle paar Wochen was Neues rangeschafft werden, damit die Mitglieder ihren Spaß haben. Und dann haben Sie ganz lange die Bremer Kunsthalle geleitet mit einer Sammlung, die natürlich auch die Stadt ein bisschen repräsentieren soll und wo ja der wohlhabende Kaufmannsstand nicht so viel Modernes möchte. Das sind ganz, ganz unterschiedliche Aufgaben. Wie hat Sie diese Unterschiedlichkeit der Aufgaben geprägt?
Ja, zu Anfang ist natürlich schön, weil man viel machen will und da ist vielleicht eine Sammlung bindender. Und so kann man als Kunstverein immer wechselnd neu auch in der Gegenwart sein. Ein Museum hat dagegen eben auch positiv die Chance, dass eine Sammlung von Dürer bis zur Gegenwart, von Vorgängern, von Stiftern, zusammen da ist, mit denen man dann arbeiten kann und daraus neue Akzente setzen kann und die Gegenwart einbauen kann in die Vergangenheit. Mhm. So dass ein Foto von heute sich in einen Niederländer Malereisaal hineinfinden kann, um einen neuen, anderen Akzent zu geben. Das sind die Chancen im Museum.
Sie selber betonen gerne, also trotz der zwei Container, in denen nicht nur Bücher, sondern auch für Kunst waren, Sie hätten nicht gesammelt, sondern das habe sich angesammelt bei Ihnen. Sind Sammler und Museumsleute in gewisser Weise auch sowas wie natürliche Feinde? Der Sammler hat das Geld und kann kaufen, der Museumsmann ist ständig pleite und kann nicht kaufen.
Ja, ich glaub,
hängt
man,
an den Subventionen.
Man muss die Museumsleute nicht immer kleiner machen gegenüber den natürlich Milliardären, die Preise verderben. Aber wir haben ja eben die Kunst und wir haben die großen Stiftungen vom Bund, Land, Privat, die uns helfen, doch eine gewisse Realisierung der Vision mit der Sammlung auch zu realisieren.
Wulf Herzogenrath, ein Leben für und ein Leben mit der Kunst. Er hat uns in dieser Stunde allerhand davon erzählt, von seinen Begegnungen mit Künstlern, von seiner Begeisterung insbesondere für die neueste Kunst und für die Videokunst. Ich habe mich ja gefreut, das zu sehen, dass Sie in Berlin dann auch eine Veranstaltung machen mit Schülern und Schülerinnen ab 9. Klasse, also richtig Teenager im schwierigsten Alter, und dass Sie solche Veranstaltungen öfter machen. Herr Herzogenrath, erleben Sie da eigentlich Überraschungen mit Jugendlichen, die das, was Sie lieben, noch nie gesehen haben und in der Regel kein Blatt vor den Mund nehmen? Wie ist das, diese Begegnung?
Die erfrischend darauf reagieren, weil die bewegten Bilder ihre Welt auch sind und von daher sie weniger verstockt sind wie manche Erwachsene, die sagen, ach, ich kann dies flimmern nicht. Und es ist kein Flimmern, sondern es sind Erzählungen, ironische, witzige, tragische. Und da sind Kinder, Jugendliche, sagen wir lieber, sehr viel offener, sehr viel bereiter, erstmal hinzugucken und mitzumachen. Und wenn ein Künstler das gut gestaltet hat, dann ist das so wie in der Ausstellung Alfred Biolek 1984 Peik eingeladen hat für 10 Millionen Leute. Kann man auch sagen, in der Kunst passiert das nicht. Aber wenn man es richtig vermittelt, dann sind die Menschen sehr viel offener.
Aber Sie müssen damit rechnen, dass dann einer von denen das Smartphone in die Hand nimmt und sagt, gucken Sie mal, kann ich viel besser.
Das sagt ja der Erwachsene sogar sehr viel eher. Das können meine Kinder auch. Den Satz haben wir in manchen Protokollen von Ratssitzungen, wenn in Köln damals wie ein Mondrian angekauft wurde. Also da sind Kinder erfrischender und lebendiger und ich finde solche Vermittlung an die Jugend einfach auch ganz wichtig.
Ich wünsche Ihnen viel Freude damit. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie nach dem gestrigen langen Abend heute Morgen live zu uns ins Studio gekommen sind. Hat mir viel Freude gemacht. Dank an Wulf Herzogenrath. Alles Gute für Sie.
Ich bedanke mich.